Herzlich willkommen zu Jagd und Hund 2024. Ja, mein nächster Gast im Podcast ist Kaspar Korf von CNC Young Opinion. Kaspar, herzlich willkommen bei uns.
Moin, vielen Dank.
Über was reden wir heute? Oder willst du einfach mal vorstellen, was du so machst, was auch vielleicht einfach für das CEC steht? Weil wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, die auch in den nächsten Tagen hier bei uns als Gast im Podcast sind. Dann kannst du mal den Einblick in das Ganze geben.
Total gerne. Also vielleicht einmal ganz kurz, um überhaupt das Verständnis herzustellen für CEC. Der CEC ist ein internationaler Rat zur Erhaltung der Jagd und des Wildes. Mhm. Und mit verschiedenen Projekten, diversen Öffentlichkeitsarbeiten versucht dieser Rat eben proaktiv die Jagd und auch das Wild international zu schützen und das ganze Thema Jagd auch in die nächste Generation zu bringen. Und dieses Thema Generation ist im Prinzip das Stichwort für die Young Opinion. Wie jeder guter Rat gibt es auch eine Jugendsparte, nenne ich es jetzt mal, die Young Opinion in unserem Fall, wo sich eben gleichgesinnte junge Jäger zusammenfinden mit dem gleichen Ziel, die der CEC auch vertritt mit dem gleichen Ziel, aber eben eine Nuance jünger, eben die heranwachsende Generation. Und für uns ist es total wichtig, dieses ganze Thema Jagd holistisch anzugucken. Wir haben viele Themen hier in Deutschland, wir haben aber auch viele Themen international. Und das Ganze funktioniert nur, wenn wir das gesamtheitlich betrachten. Und noch dazu kommt, dass für uns die Jagd eben nicht ein, wie das manchmal nach außen hin vielleicht so wirken mag, ein Verein alter, weißhaariger Männer ist, sondern es gibt da durchaus auch eine sehr große Anzahl an jungen, weiblichen und männlichen Jägern, die heranwachsen und denen dieses Thema extrem am Herzen liegt und die viel Zeit und Aufwand da reinstecken, dass auch auf allen Ebenen zu vertreten und weiter voranzutreiben.
Wir haben ja eine Sache gemeinsam, wir haben ja beide unseren Jagdschein auf Gut Grambo gemacht. Ja. Das verbindet uns ja dann da ein bisschen. Erklär doch mal bitte, wie der Werdegang dann überhaupt bei dir so war. Kommst du auch aus einer jagdlichen Familie? Wie bist du zum CEC gekommen und seit wann gibt es dieses Projekt Young Opinion?
Also sehr gerne. Ich habe 2008, glaube ich, es müsste 2008 gewesen sein, in Grambo meinen Jagdschein gemacht und bin aber vorher schon von Kindesbein, ja, seitdem ich denken kann, mit der Jagd in Berührung gekommen durch die Familie. Der Weg war so ein bisschen geebnet und dann habe ich das Ganze in Grambo besiegelt und seitdem auch nie wieder davon losgelassen. Bin sehr passionierter Jäger, bin sehr viel unterwegs gewesen, auch im Ausland. Ich habe nach meinem Abitur ein Jahr lang, war ich ungefähr ein Jahr in Afrika und habe da, ich nenne es jetzt mal Work and Travel gemacht. Für diejenigen, die wissen, was man in Afrika arbeitet, das ist dann primär Farmarbeit und oftmals kommt man dann auch in die Gelegenheit zu jagen.
Auf welcher Farm warst du?
Ich war auf Farm Kupferberg in Namibia, das ist bei Otavi. Hatte da eine fantastische Zeit, für mich persönlich sehr prägend und abgesehen davon meine erste Berührung mit der Jagd in Afrika, mit der Jagd im Ausland generell. Ich habe dann daran festgehalten, bin noch öfter nach Afrika gereist, bin aber auch nach Irland und in die USA zum Jagen gefahren. Also ich jage extrem gerne auch in Deutschland, aber ich habe eben auch einen absoluten Faible für die Auslandsjagd, weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich dieses Thema aber auch nicht voneinander trenne, sondern die Jagd ist für mich gesamtheitlich zu betrachten und es gibt verschiedene Themen, verschiedene Probleme auf der ganzen Welt und wir im CEC, und das ist jetzt schließlich der Kreis, warum ich dann mich dazu entschlossen habe, in die Young Opinion einzuschließen, die ich über Freunde kennengelernt habe. Der CEC vertritt eben diesen holistischen Blick. Okay. Und das fand ich so sehr interessant und die Young Opinion, müsste ich lügen, wenn ich dir jetzt das genaue Datum sage, seit wann die existiert, aber schon ein paar Jahre, nicht zu sagen Jahrzehnte.
Also ich meine, das ganze Thema ist natürlich jetzt hier auch gerade sehr, sehr wichtig auf der Messe. Es sind sehr, sehr viele Leute aus dem Ausland hier und sehr, sehr viele Outfitter, die natürlich auch dann versuchen, sich da zu beweisen und auch ihre Kunden hier zu generieren. Gestern Abend war ja eine Doku im ARD, die hast du ja bestimmt auch gesehen. Das sind natürlich dann auch alles so Eindrücke. Da gibt es sehr, sehr viele positive und sehr, sehr viele negative Sachen. Aber ich finde, dass wir auch gerade als Jäger dafür verantwortlich sind, wie wir uns selbst auch nach außen hin darstellen. Da ist natürlich der CEC auch verantwortlich dafür Und ich denke einfach, dass es da vielleicht auch ein bisschen Nachholbedarf gerade vielleicht auch in Deutschland gibt, wenn ich das einfach mal so sagen kann, wie man überhaupt gerade auch vielleicht mit dem Thema, ich spreche das jetzt einfach mal an, Social Media oder wie stellt man sich nach außen hin da, weil das natürlich auch immer zu Problemen vielleicht führen kann. Ich spreche jetzt nicht davon Problem unter Jägern, sondern auch vielleicht einfach, wie die Jagd von nach außen hin wahrgenommen wird. Das ist natürlich dann auch immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch gerade hier mit der Messe.
Du, würde ich zu 100% so unterschreiben, und das ist wahrscheinlich sogar das Thema, was wir bei der Jagd haben, das Thema Außendarstellung. Wir in uns, in dem, ich nenne es mal Jägerkreis, sind uns in der Regel grün. Der eine mag die Auslandsjagd vielleicht nicht, dafür die heimische Jagd mehr, aber grundsätzlich verstehen wir alle den Hintergrund, warum wir das tun und warum das auch wichtig ist. Die Öffentlichkeitsarbeit bei einem Thema, was so kontrovers gesehen wird, ist extrem schwierig, und wir auch aus dem CEC heraus, auch aus der Young Opinion heraus, bewegen uns dann natürlich immer auf sehr dünnem Eis, gerade wenn wir jetzt über so eine Reportage wie gestern im ARD sprechen, wo uns aber auch manchmal die Worte aus dem Mund genommen werden und wir am Ende des Tages gar nicht so richtig Einfluss drauf haben, was dann bei so einer Reportage rauskommt. Das macht es sehr, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das das Wichtigste, was wir machen können, einfach diese Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und auch da dranbleiben und so nicht entmutigen zu lassen, weil das Thema ist wichtig, das Thema ist nachweislich auch sinnvoll, gerade auch, wenn wir beim Thema Afrika sind. Es wäre mir ein Anliegen, dass die Leute, die darüber urteilen, einfach mal dahin fahren und die Leute vor Ort fragen und die Bevölkerung fragen, weil die sind am Ende des Tages diejenigen, die es wirklich beurteilen können.
Du sprichst das gerade an, was mich auch zum Beispiel einfach, ich spreche das jetzt mal an, in der Doku gestört hat. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie wir uns als Europäer oder auch Leute in Nordamerika uns das überhaupt rausnehmen können, darüber zu urteilen, was in einem anderen Land gemacht wird, und uns da einfach, ohne zu wissen, das ist einfach, dass ich finde, das ist ein absolutes Unding. So, ich kenne dich jetzt zum Beispiel, ich kenne dich jetzt nicht persönlich, das heißt, ich würde mir auch nie herausnehmen, über dich irgendwas zu urteilen, was ich nicht weiß und was ich nicht selbst einschätzen kann, das, was du erlebt hast. Aber das machen wir leider Gottes, oder beziehungsweise die Mehrheit, die sich überhaupt gar nicht mit dem Thema jemals befasst hat, nimmt sich das immer raus, den Leuten vorzuschreiben, wie sie mit ihrem Wild umzugehen haben, wie sie damit umzugehen haben, wie man das Ganze managt. Und das finde ich einfach, ich verstehe es nicht. Und von diesen Menschen ist vielleicht 0,001% überhaupt jemals auf dem schwarzen Kontinent gewesen.
Absolut, absolut. Ja. Und denen ist auch noch nie ein Elefant durch den Vorgarten gelaufen. Und das sind genau die Themen, die wir versuchen an die Öffentlichkeit zu bringen, die wir versuchen transparent zu machen. Aber das Gehör zu finden ist einfach wahnsinnig schwierig. Aber wir lassen uns da nicht entmutigen.
Nein. Was mir vielleicht auch noch wichtig wäre zu sagen, das ist natürlich auch wieder ein kontroverses Thema ist, dass wir haben schon das Problem, wie wir uns nach außen hin darstellen zu Nichtjägern. Ich finde aber auch, dass es gerade in Deutschland mittlerweile auch unter den Jägern immer mehr Schwierigkeiten gibt und das auch gerade vielleicht durch Social Media kommt. Und ich finde, dass ich wollte es da einfach nochmal ansprechen, dass mir das sehr wichtig wäre, dass dieser Zusammenhalt von uns, dass das auch einfach, dass man da, dieses Wort zum Beispiel Weitmännlichkeit, das ist ja sehr auslegbar darauf, wie man selbst, was man selbst denkt und wie man selbst mit der Ethik, ist immer eine Sache der Auslegung und wie man mit dem Ganzen umgeht. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig, andere Meinungen bei dem Ganzen zu respektieren, jetzt gerade auch Absolut. Zum Beispiel, was Technik, Waffen, Neuheiten angeht, und dass man sich darauf nicht immer nur auf seine eigene Meinung versteifen sollte, sondern dass es immer eine Diskussion sein sollte und bei dieser Diskussion auch immer dazu stehen sollte, das, was der andere als Meinung hat, und man muss es ja selbst nicht vertreten, aber man kann es ja akzeptieren und vielleicht auch darüber nachdenken, ob das so Sinn macht und ob das nicht vielleicht auch was ist, was man für sich selbst haben könnte.
Du, ich glaube, das trifft super gut.
Also
das Thema.
Ich glaube, wir haben hier guten Vibe zusammen.
Ja, absolut. Ich meine, das Thema Akzeptanz ist das A und O, sowohl innerhalb der Jägerschaft als auch außerhalb. Das muss man ganz klar so sehen. Innerhalb der Jägerschaft, natürlich, der eine steht auf Nachtsichttechnik, der andere sagt, ich schieße noch mit meinem alten 98er von Urgroßvater. Ist doch alles fein. Ja? Es muss für den Einzelnen funktionieren.
Ja.
Nur die Frage ist, wie stellen wir das als Einheit nach außen dar? Denn von außen, da werden ja immer nur so Häppchen wahrgenommen. Und so wie wir wollen, dass von außen das akzeptiert wird, was wir tun, müssen wir ja auch von innen heraus akzeptieren, was wir tun, aber was auch die Außenwelt tut. Das heißt, am Ende hilft nur Reden über solche Themen. Und wieder, dann bin ich wieder bei dem Thema Öffentlichkeitsarbeit. Und ich bin auch bei dem Thema Young Opinion. Wir treffen uns, es treffen sich Gleichgesinnte. Auch wir sind uns auch in vielen Dingen nicht einig. Ich meine, die Basis ist die gleiche. Ja? Wir reden hier über Jagd und wir haben da alle ein großes ein großes Faible für. Aber grundsätzlich treffen wir uns, um uns eben auch auszutauschen. Und wir treffen uns, um Spaß miteinander zu haben, aber auch ernste Themen miteinander zu besprechen. Und dieses Thema, dass dieses Thema einfach weiterlebt. Denn wir beobachten auch Entwicklungen, die durchaus Rückschlüsse zulassen, dass, weiß ich nicht, unsere Kinder vielleicht noch, die Kinder danach, das Thema Yacht vielleicht nicht mehr ganz so erleben, wie wir das tun. Und da müssen wir uns fragen, ob wir das wollen.
Mir wäre das auch also super wichtig. Mich fragen auch immer wieder Leute, warum machst du das mit dem Jagen eigentlich? Und ist das nicht schwer für dich, ein Tier zu töten, etc., etc., etc.? Ich muss ehrlich sagen, für mich, also ist das Jagen gar nicht so im Vordergrund, sondern auch selbst einfach mal bei den Jagdschein. Bei dir ist das jetzt was anderes. Ich komme aus einer ganz anderen Historie. Also meine Familie ist überhaupt gar nicht jagdlich geprägt. Mein Uropa, der hatte einen Jagdschein, der hatte ein eigenes Revier. Ich komme zufällig hier aus der Nähe, also ich bin 5 Kilometer neben aus Witten. Und mein Uropa hatte ein Revier in Wetter. Und da muss ich als 3-Jähriger oder 4-Jähriger mal mitgegangen sein und habe auch Bilder mit seinem Deutsch Kurzhaar etc. Und dann hat das Ganze bei mir angefangen, 2015, dass ich mich dafür interessiert habe, das zu machen. Und dann ist mir einfach mal aufgefallen, so mal ganz ehrlich, Max, du hast überhaupt gar keine Ahnung von dem deutschen Wild oder von den deutschen Bäumen oder von den deutschen Tieren, die überhaupt da irgendwo, die es gibt. So, und das war so für mich die krasseste Erkenntnis eigentlich, als ich den Jagdschein gemacht habe, war überhaupt gar nicht das Jagen, sondern einfach das Verstehen davon von den Tieren, die es gibt. Und vor allen Dingen, also, das ist ganz komisch. So, wenn, es gibt ja dieses Phänomen. Weißt du, wie viele rote Autos du heute Morgen gesehen hast? Auf dem Weg zur Arbeit? So. Aber wenn du dich darauf konzentrieren würdest, wie viele rote Autos oder dass du rote Autos zählst. So, und seitdem ich den Jagdschein habe, sieht man auch auf einmal auf den ganzen Wiesen, Weiden, Feldern, sieht man dann Tiere. Ich könnte schwören, dass ich vorher noch nie so beim Vorbeifahren Reh. Jetzt, wenn ich irgendwo Autobahn, sage ich mal zu meiner Freundin, hier rechts, Reh, da Reh, da Reh, da Reh, Dammwild. Das ist total interessant.
Du, absolut. Wir haben einen Sohn, der ist 1,5 Jahre, mit dem gehen wir jetzt so in Wildparks. Ne? Das ist so das, was er jetzt alles gerade neu kennenlernt. Und dann stehst du an diesem Zaun und die Leute sagen, irgendwie, da läuft ein Dammhirsch lang und die Leute sagen, oh, guck mal, Kleiner, da ist ein Reh.
Ja.
Und dann stehe ich da und sage, nee, ist kein Reh, Leute. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Also das Verständnis ist in der breiten Masse natürlich nicht da und da ging es mir auch immer drum und das ist auch das Thema, das natürlich jage ich gerne, ich erlege auch gerne ein Stück Wild, das gehört dazu, keine Frage. Aber die Natur zu erleben, die Natur zu verstehen, das ist ein riesengroßer Teil des Ganzen und auch das Endprodukt ehrlicherweise. Also auch ich mache das aus absolut dem Grund, das Fleisch nachher auch zu verwerten und auch zu essen. Und da habe ich auch tolle Erfahrungen gemacht, ehrlicherweise mit Arbeitskollegen, die vielleicht auch aus einer ganz anderen Richtung kommen und mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben, die ja dann aber vielleicht offen sind, sowas auch mal zu probieren, wo ich durch die Bank weg total positives Feedback bekommen habe. Und das ist zum Beispiel auch eine schöne Sache, die das ganze Thema abrundet.
Es gibt ja auch eigentlich kein besseres Produkt. Also ich muss sagen, dass seitdem ich den Jagdschein habe, bin ich tatsächlich Vegetarier geworden. Das heißt, ich esse überhaupt gar kein Fleisch mehr, bis auf das, was ich selbst getötet habe, weil ich weiß, wo es herkommt. Das heißt, bei mir ist Bacon, alles Chicken, ist alles rausgefallen. Es ist wirklich einfach nur noch gejagtes Fleisch. Natürlich auch von Mitjägern. Also wenn natürlich dann einer kocht und hat einen Hirschbraten, das esse ich natürlich auch, aber ich finde, das ist auch einfach so, bei mir hat sich da richtig was getan, so über die Weise, wie ich denke, auch gerade wo das herkommt und was man damit oder was damit zusammenhängt, damit man überhaupt dieses Stück Fleisch oder dieses Tier hinterher weiterverwertet. Damit macht man sich ja auch überhaupt gar keine Gedanken. Man hat ja auch nie Berührungspunkte in dem normalen Alltag. Man denkt, das Fleisch kommt aus dem Supermarkt, das sieht alles anders aus, als es eigentlich ist, aber wenn man das dann tatsächlich, ich war mit Dr. Herbold, habe ich 2015 ja den Jagdschein gemacht, da war ich dann in der Wildkammer, da lag dann das erste Mal ein Stück Dammwild vor mir. Da habe ich dann auch gedacht, boah, kannst du das so eigentlich? Und dann war das aber hinterher so, und 2 Tage später wurde das dann gekocht und ich fand dieses Gefühl dahinter war was ganz anderes, weil da war eine persönliche Bindung auch zu dem Stück, so dass man sich auch dafür, ja, ich will jetzt nicht sagen, betroffen gefühlt hat, dass man es auch essen muss, aber das war einfach so, dass man weiß, wo es herkam und das ist was ganz anderes, als wenn man was im Supermarkt kauft.
100%.
Und das finde ich dann auch gut, wenn du dann sagst, du bringst deinem Kind das jetzt schon mit 1,5 Jahren bei, dass ihr dann Wildparks gibt. Und ich finde das auch, dass das in Deutschland natürlich auch einfach ein Bildungsproblem vielleicht ist, auch gerade von den Schulen, dass man gar nicht diese Informationen auch überhaupt bekommt.
Ja. Ja, es ist ja die Frage, was willst du der Jugend heute suggerieren? Also in was für einer Welt leben wir? Ist die mainly digital oder gibt es eben doch noch diesen Naturaspekt, der stark reinspielt? Ich sag mal, Corona hat ja nochmal einen extremen Schub irgendwie ins Urbane irgendwie gegeben. Ich bin gespannt, wo das hinläuft, aber Fakt ist, wenn du in der Stadt rumläufst, ich wohne jetzt in Hamburg, wenn du da rumläufst und die Leute fragst, das Wissen ist nicht da. Es ist aber auch die Frage, ist das Interesse da? Und das müssen wir mal beobachten, ehrlicherweise.
Darf ich da mal fragen, gibt es was der CIC da direkt da an Öffentlichkeitsarbeit dafür leistet? Oder?
Also ich habe mir sagen lassen, hier kommt auch noch jemand vom CIC. Deswegen möchte ich jetzt auf das, was der CIC macht, gar nicht so doll eingehen. Natürlich leistet der CIC extrem viel. Der CIC ist aber qua seiner Historie eher im Hintergrund aktiv. Also es wird in der Regel nicht publik gemacht oder wir starten jetzt damit, das publik zu machen, dass Projekte vom CEC durchgeführt wurden, vom CEC finanziert wurden, vom CEC gefördert wurden. Früher haben wir das eher unter der Decke gemacht. Warum, das kann ich jetzt gar nicht beantworten. Das ist halt historisch gewachsen, wie man das so schön sagt.
Ich denke auch, dass die Welt hat sich ja auch einfach verändert. Ich meine, wir haben jetzt, ich würde mal sagen, seit 10 Jahren ist ja dieser Social-Media-Aspekt auch einfach extrem. Ja. Wenn wir jetzt sehen, was hier der Bund Deutscher Büchsenmacher zum Beispiel für eine Öffentlichkeitsarbeit leistet, gerade im Bereich Social-Media, die haben ja jetzt, glaube ich, vor einem halben Jahr angefangen, finde ich das schon echt krass, weil das natürlich auch genau in dieses Thema reingeht. Und ich finde, dass man da auch wirklich ansetzen muss und dass das heutzutage was ist. Wir haben uns schon ein paar Mal überlegt, ob wir nicht vielleicht einen Kurs tatsächlich mal anbieten wollen. Also wir sind ja eine Medienagentur und wir machen noch viel für ausländische Firmen, gerade was Outfitter angeht. Und da ist dann immer, auch zum Beispiel, wenn du dir dann die Instagram-Feeds von den Leuten anguckst und du siehst dann einfach nur noch einen Friedhof, ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ich meine, das ist ja der Beruf auch von denen. Aber wir haben jetzt auch einfach angefangen, du pass mal auf, wir würden vorschlagen, dass auf 5 Bilder ein Trophäenbild kommt. Weil das natürlich auch, wenn du dir das Ganze anguckst und das auch für Nichtjäger, sieht das natürlich viel, nicht ethischer, aber viel ganz anders aus, als wenn es nur Trophäenbilder sind. Ja. Ich finde, das sind heutzutage auch einfach die Sachen, wie man da drauf achten sollte. Auch zum Beispiel, dass wenn man eine Trophäe dort liegen hat, man muss sich immer überlegen, wenn ein Bild hochgeladen wurde, das ist für Ewigkeiten im Internet. Das kriegt man auch eigentlich nicht mehr gelöscht. Also klar, wenn du jetzt einen Account hast mit 50 Followern, dann ist es wahrscheinlich egal, da screenshottet sich das keiner, aber man weiß es auch nicht. Mhm. So, und da finde ich, ist das dann auch immer eine Sache. Man lernt in der Jagdschule, wie man ein Stück hinlegt. Man lernt auch in der Jagdschule, wie man einen Bruch gibt. Und ich finde auch dann zum Beispiel, ist es auch für Bilder wichtig, dass man auch mal guckt, okay, vielleicht auch mal den Schweiß abzumachen, sodass das Bild halt auch immer noch einen ethischen oder beziehungsweise einen seriösen Beitrag leistet. Und da geht aber jetzt auch mittlerweile das Ganze geht weg. Also ich glaube, das früher war ja auch eher dieses Thema, auf Masse zu gehen, aber jetzt mittlerweile ist es sehr, sehr auf Qualität.
Ich glaube, das Thema Social Media ist eins, was man in unserem Umfeld mit extremem Fingerspitzengefühl anfassen muss.
Ja.
Wie du sagst, was einmal im Internet ist, geht nicht mehr weg. Und das Internet hat die Möglichkeit, dass da Inhalte verbreitet werden. Das ist einfach unaufhaltbar. Die Frage, die sich, glaube ich, jeder Influencer oder jeder, der Social Content macht, stellen muss, ist, wen möchte ich erreichen? Geht es eigentlich um meine interne Gruppe? Dann brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Masse, weil der Jäger, der hat da nichts gegen, wenn da mal 5 Sauen aus einer Rotte geschossen werden und der das im Video sieht, dann, naja, würde ich auch mal gerne.
Finden wir alle gut.
Ja. Derjenige, der damit nichts anfangen kann und das sieht, findet das im Zweifel schwierig und dann sind wir wieder beim Friedhof.
Ich unterbreche dich jetzt mal einmal, können gleich sofort weitermachen, aber es ist zum Beispiel auch dieses Thema, wenn man einen Film sieht, ist das dann tatsächlich so, dass die Person aus einer Rotte wirklich 5 Sauen rausgeschossen hat und guckt sich das dann vielleicht jemand ab, der das nicht kann und dann denkt, okay, ich versuche das Gleiche jetzt auch. Das ist immer die Frage.
Deswegen sage ich, in vielen Facetten ist dieses Thema Social Media extrem mit Fingerspitzengefühl einfach anzufassen. Denn ja, ich glaube, das ist ein Effekt, den es hat.
Ja.
Das hat damals sicherlich mit dem Thema Wildboar-Fever schon angefangen, was wir ja auch alle irgendwie kennen und was zugegebenermaßen auch coole Filme sind. Ja? Wenn man da irgendwie das mag, dann hat das schon Spaß gemacht, das zu gucken. Nichtsdestotrotz muss man natürlich darüber nachdenken, was hat das eigentlich für Auswirkungen und was hat das für einen Effekt? Und da bin ich bei manchem Content heutzutage extrem zwiegespalten und deswegen bin ich auch gar nicht so traurig drum, dass der CEC zum Beispiel das bedacht tut und mit ein bisschen mehr Zurückhaltung, weil wenn du einmal in eine Richtung vorgeprescht bist, ist es eben ganz schwierig, da irgendwie den Rückwärtsgang wieder einzulegen. Gerade wenn es an Leute gerät oder öffentlich wird, die damit so gar nichts anfangen können.
Nee, ich glaube, das ist auch einfach so. Ich finde nur, gerade was auch natürlich dein Thema angeht, Young Opinion, es ist ja immer so, dass sich dann auch die Jungjäger sehr, sehr viele Sachen vielleicht auch abgucken oder denken, das ist irgendwie normal. Aber wie viele Drückjachten hattest du in deinem Leben, wo du aus einer Rotte 5 Sauen rausgeschossen hast? Also
sage ich jetzt nichts zu.
Aber,
ist schon mal vorgekommen, aber ich lege es nicht drauf an. Ne? Ich weiß, wo Schluss ist. Und ich weiß auch, dass ich dann auf 150 Meter dem Frischling nicht nochmal einen hinterhergeben muss, nur damit die fünfte auch noch liegt. Aber viele, ich bin da vielleicht auch anders aufgewachsen. Ja? Ich bin jetzt noch nicht so alt, aber immerhin so alt, dass es damals noch keine Technik gab, dass es damals noch kein Social Media gab für Yachtthemen. Ich habe es von der Pike, ich nenne mich immer eher so einen romantischen Jäger. So habe ich es gelernt, mit dem alten 98er und so ein Kram. Vielleicht kenne ich das noch anders und das hat sich hoffentlich auch dann bei mir so eingebrannt. Aber wenn du das von Anfang an über diese Medien heute so schnell dir aneignen kannst, in Anführungsstrichen, vermeintlich, dann hat das sicherlich einen Effekt.
Was ich einfach sagen muss, ist, ich glaube, das Wichtigste, was wir Jäger für uns selbst tun können, ist gerade auch einfach, das sage ich immer wieder, einfach zum Schießstand gehen und wirklich einfach sehr, sehr, total, sehr, sehr viel üben und trainieren. Total. Egal, was es ist, einfach, dass man sich daran gewöhnt, den Finger krumm zu machen.
Dass mal ein Scheißschuss rauskommt, da ist niemand vorgefeit, und zwar wirklich niemand. Aber die Tatsache, sich auf den Stand zu stellen mit der Gewissheit, okay, ich habe geübt, weil ich schieße jetzt hier auf lebende Tiere und ich beende im Zweifel auch das Leben dieses Tieres. Also so viel Achtung muss man vor dem Wild haben, das einfach regelmäßig zu tun und auch mit diesem Anspruch, ich möchte sauber schießen, es geht hier nicht um Masse, sondern es geht eigentlich um Klasse.
Ja.
Mit dem Anspruch muss ein jeder Jäger auf den Stand gehen.
Es geht ja auch gar nicht darum, das Tier zu strecken, bei einer Drückjagd zum Beispiel jetzt, sondern es geht ja auch darum, das Tier so zu strecken, dass auch genug Wildbret noch übrig ist und dass man da nicht mit fünf, also
brauchen wir gar nicht
die Diskussion anfangen.
Ich schwöre dir, dass jeder Jagdherr, dem du da irgendwie ein zerschossenes Reh mit 5 Schuss hinlegst und so, ja, habe ich aber auf 130 Meter im Vollsprint geschossen. Ja, das war das letzte Mal, dass du da eingeladen warst, weil das ist dann ist ihm das auch nicht so wichtig, dass das Reh auch noch liegt. Auch da gibt es sicherlich die einen und anderen, aber grundsätzlich muss das, was du gesagt hast, genau der Anspruch sein.
Ja.
Und auch nur so, nur so kriegen wir es nach außen hin verkauft.
Nein, es ist das Tier, ich finde, das ist, wenn man ein Tier in seinem Visier drin hat, wenn man das im Zielfernrohr drin hat, muss der Anspruch eines jeden Jägers sein, mit dem ersten Schuss dieses Tier so, also
absolut.
Und gerade, wir haben ja, also bei der Drückjagd ist jetzt was anderes, aber wenn man auf dem Ansitz ist, es ist mir auch passiert, ja, es kann immer irgendwas passieren, natürlich. Es ist immer, man ist da auch nicht, Waffe, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, es gibt Gründe, warum was nicht klappt, aber ich finde, dass wenn man sich darauf ansetzt, auf sagen wir jetzt zum Beispiel einen Rehbock, und ich habe den Rehbock bei mir im Visier drin und ich möchte diesen Rehbock strecken, dass ich das dann auch nur dann tun sollte, wenn ich mir wirklich sicher bin und nicht dann einfach, ja, ich versuche das jetzt mal, ich bin gerade nervös oder was weiß ich, was kann auch alles passieren, dass man nervös ist. Aber ich finde, dann muss man sich vielleicht auch nochmal kurz beruhigen und die Chance gibt es auch immer wieder.
Natürlich. Ich habe jetzt 1-2 Stück in meinem Leben geschossen. Wie oft habe ich schon die Kanone hingelegt, weil ich gesagt habe, nee, sorry, passt nicht.
Ja.
Und trotzdem bin ich fröhlich nach Hause gegangen, habe gesagt, hatte einen wunderbaren Ansitz, war super spannend, war toll, ich bin irgendwie erfüllt, ich habe genau das erlebt, was ich erleben wollte. Dann schieße ich morgen Bock oder übermorgen oder in 3 Wochen, wenn es wieder passt.
Ja. Oder also nächstes Jahr.
Oder nächstes Jahr, wo ist das Problem? Also, ja, aber...
Es geht ja auch darum, beim Jagen, gar nicht jetzt um das Jagen selber, sondern auch einfach in der Natur zu sein und auch mit der Natur verbunden zu sein. Ich finde, das ist der wichtigste Aspekt, den wir da haben.
Absolut. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Was bildet das Gesamtbild? Ich bin Jäger. Und da gehört bei mir, also zumindest zu einem Großteil, dieses Thema eins werden mit der Natur, Ruhe genießen. Ich meine, ich bin irgendwie in einem Job, wo ich den ganzen Tag rede und den ganzen Tag telefoniere und unterwegs bin und so. Ich habe einfach Bock, mich auf den Hochsitz zu setzen und meine Ruhe zu haben und zu sagen, wie herrlich ist das hier eigentlich, was ich gerade erlebe. Ja, da kommt dann auch noch meinetwegen, also im Best Case noch ein Hirsch oder so, den sieht keiner von meinen städtischen Nachbarn oder so, den hat er noch nie in ihrem Leben in freier Wildbahn gesehen. Was habe ich hier eigentlich gerade für eine Möglichkeit, sowas zu erleben? Und das ist das, was es für mich ausmacht. Ne?
Magst du uns vielleicht mal verraten, was so deine deine ja, wichtigste oder schönste Yachtgeschichte war, die du je hattest? Wenn du da jetzt so drüber nachdenken müsstest, was ist dir im Kopf geblieben?
Also da gibt es einige. Für mich ist eigentlich, also ich kann mich an so ziemlich jedes Stück erinnern, was ich geschossen habe. Mir bleibt vieles im Kopf, weil das einfach wichtige und schöne Momente für mich sind. Ich habe eine lange Geschichte mit einem Muffelwitter gehabt. Nicht mit einem Muffelwitter, sondern ich habe ein Forstpraktikum gemacht in Thüringen und habe da über Jahre hinweg versucht, ein Widder zu schießen. Also dieses Forstpraktikum war dann irgendwann vorbei. Ich habe es in dem Forstpraktikum nicht geschafft und ich bin dann auch danach noch hingefahren, weil ich gerne einen Muffelwidder schießen wollte. Habe das nicht geschafft, habe dann zwei Stück daneben geschossen. Das muss man auf dem Muffelwidder auch erstmal schaffen. Aus diversen Gründen. Okay. Ein Grund, sage ich auch ganz offen, ich war mir zu sicher. Ja, also ich war mir zu sicher und habe geschossen, so, ne, nicht vernünftig. Ich war mir zu überschossen. Das war richtig bitter. Das war auch eine schöne Lehre, ehrlicherweise, weil wenn es jetzt ein Fuchs gewesen wäre oder so, würde der eine oder andere, mich jetzt genauso geärgert, aber würde der eine oder andere sagen, ja gut, war ein Fuchs. Das war ein Muffelwidder. Ich weiß nicht, wie viele Muffelwidder du schon geschossen hast. Ich habe noch nicht so viele geschossen, aber das hat mich schon extrem geärgert. Und dann das zweite Mal natürlich auch nochmal vorbeigeschossen. Und es war so ein richtiger Endgegner für mich. Und dann bin ich tatsächlich nochmal mit Freunden zusammen, haben wir so ein Hüttenwochenende gemacht und ich habe alle meine Freunde abgesetzt und bin dann an so einen Spot gegangen, wo ich schon immer gesagt habe, wenn einer kommt, dann kommt er hier. Und dann lagen die da schon in so einer Kuhle oder in so einem Tal, nenne ich es jetzt mal, ist ein bisschen überspitzt, aber in gewisser Weise ein Tal. Und dann sah ich sie schon und habe mich dann noch zu Fuß genähert und habe auf dem Bauch liegend in dieses Tal das rundet die Geschichte ab, ein Goldmedaillenwidder geschossen, also wirklich sehr starken Widder.
Weidmannsdank,
das war schon eins meiner Sternstunden, sage ich mal, aber auch aufgrund der Geschichte, gar nicht mal wegen der Trophäe, das rundet das Ganze sicherlich ab, aber so diese Geschichte, dieses auch dranbleiben, ich habe wirklich viele Stunden auf ein Stück Muffelwild gejagt, ich habe versagt, oder was heißt versagt, aber ich habe daneben geschossen eben, was natürlich auch dazugehört, aber nervt.
Aber ich finde auch gut, dass du das auch einfach so erzählst. Also das macht dich sympathisch. Also jeder Jäger, der sagt, ich habe noch nie an irgendwas vorbeigeschossen oder das ist, also ist absoluter Blödsinn. Bullshit.
Ja.
Es sei denn, er hat noch nie was gejagt.
Ja. Ja, genau. Wenn er noch nie was geschossen hat, hat er auch noch nie daneben geschossen. Das ist sicherlich so. Nein, was soll das? Ich meine, das ist, am Ende des Tages reden wir über ein Handwerk.
Ja.
Und beim Handwerk, das machst du mit deinen Händen und da passiert, also machst du mal manchmal Dinge falsch oder es sind äußere Umstände, die dazu führen. Ich kenne keinen Jäger, der noch nie daneben geschossen hat und ich bin bei dir, alle, die das erzählen, es ist einfach an den Haaren herbeigezogen. Und wenn es den einen Jäger gibt, der noch nie daneben geschossen hat, dann freue ich mich sehr für ihn.
Wenn ihr den kennt, ich würde mich sehr gerne, meldet euch, ich würde mich sehr gerne mit ihm unterhalten. Kaspar, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und mich da mit dir auszutauschen. Wir haben in den nächsten Tagen noch mehrere Leute vom CEC. Da wird es auch bestimmt noch spannende Diskussionen geben. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Plattform und euch noch viel Erfolg mit dem Podcast.
Danke sehr. Damn.